toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Danke, Herr Hummel. Ich würde Sie bitten, dass Sie im Anschluss an meine kurze Rede dann noch einmal spielen und zum Abschluss dann ein Stück. Herzlichen Dank schon im Voraus. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ich begrüße Sie im Namen des Personenkomitees Stolpersteine und des KZ-Verbandes Salzburg und der israelitischen Kultusgemeinde, die leider heute nicht vertreten sein kann, weil das Ehepaar Feingold wie jede Woche irgendwo anders zu einer Befreiungsfeier unterwegs ist, immer unterwegs ist, angeblich jetzt in Hamburg oder Neuengamme, vielleicht auch in Dachau gewesen ist. Aber sie haben mir mitgeteilt, dass ich Ihnen alle liebe Grüße ausrichten soll. Wir sind heute da am 4. Mai, 70 Jahre danach, eben zusammengekommen. Mehr als ein Anlass ist, dass der Tod angeblich, sage ich jetzt einmal vorsichtig, der Letzte, der ermordet wurde. Hundertprozentig ist es nicht, aber unser Anliegen ist es insbesondere, dass wir allen derer Opfern wieder ein Gesicht geben können, dass wir sie aus der Anonymität heben können, sozusagen auch bergen können. Und es wäre auch sehr schön, wenn man mit diesen Opfern sozusagen auch die Vorstellung von einem Menschen bekommt, eine Lebensgeschichte erfährt. Nur das ist gerade bei Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen kaum möglich. Wenn man sich einmal vorstellt, ich habe Anfang des Jahres, so das war 2000 oder 2002, erst einmal begonnen, ich habe davon gelesen irgendwo und habe mir gedacht, das wird man wohl herausbekommen anhand der Häftlingsnummer, wer das war. Die Antwort aus dem Archiv der KZ-Gedenkstätte Dachau war, ja, das war der Michael Katschenko und der hat überlebt. Ich habe natürlich sofort zurückgeschrieben, ja, wie kann der überlebt haben, wenn er da ermordet worden ist? Ja, das wissen wir nicht, weil bei uns lassen einfach die Dokumente aus. Alle, die in den letzten Tagen des KZ auch gestorben sind oder umgekommen sind, an Seuchen zu Tode gekommen sind, sind nicht im Totenbuch vermerkt. Ja? Die KZ-Gedenkstätte hat das dann registriert und hat heute hingeschrieben, auch jetzt auch in Salzburg am 4. Mai 1945 an erschossen. Ich habe mich jetzt in den letzten Monaten auch noch einmal bemüht, ein bisschen mehr herauszufinden und in der Tat, es gibt ja sogar einen Polizeibericht aus den 50er Jahren darüber, weil man ja die Identität feststellen wollte. Und es ist gesagt worden, also in dem Bericht steht drinnen, dass der Mann aus Urbanowka kommt, am Dnieper, ein Dnieper Traktorist gewesen ist, und man hat sogar die Eltern, die Identität der Eltern feststellen können. Mehr ist natürlich nicht herauszubekommen. Wir haben auch sogar noch in die Ukraine geschrieben, aber es ist keine Antwort gekommen bislang. Wer weiß, ob überhaupt noch Hinterbliebene leben. Es gibt aber sehr viele Katschenkos. Ja. Michail Katschenko war sicherlich nicht der Einzige, der unter sogenannte Endphase-Verbrechen gezählt wird. Wir wissen das bitte. Die Gestapo hat sich bereits um den 25. April verabschiedet, indem sie alle ihre Dokumente verbrannt hat und auch ihre Mitwisser ermordet hat. Die Gestapo hat sich, und das, so steht es auch in einem Dokument drin, in die Büsche geschlagen. Das heißt, um den 3., 4. herum dürfte kein Gestapo-Beamter mehr unterwegs gewesen sein. Sehr wohl natürlich einige, also SS und insbesondere Volkssturm. Denn der Volkssturm hat um den, ja, im April auf jeden Fall herum, ein Recht zugestanden bekommen, nämlich des Standgerichtes. Das heißt, Volkssturmleute, das waren oft HJ-Mitglieder von 15, 16 und so weiter, bis hinauf natürlich auch Kreise, haben hier das Recht gehabt, Menschen auf der Stelle zu erschießen. Und so ist mit Sicherheit beispielsweise ein Alexander Schastin aus Russland erschossen worden. Er ist dann auch aufgefunden worden im Juni 1945. Auch das ist ein Endphasenverbrechen. Und am Vortag der Befreiung, 4. Mai, am Vortag, am 3. Mai, gibt es zumindest eine Chronik, in der gesagt wird, dass noch eine größere Anzahl von Ausländern standrechtlich erschossen wurden. Warum wissen wir nichts? Wir würden es wissen, wenn diese Menschen wie bei einem normalen, natürlichen Tod auf dem Friedhof bestattet worden wären. Dann würden sie im Friedhofsbuch aufscheinen. Sie scheinen aber nicht auf, weil sie offensichtlich einfach an Ort und Stelle verscharrt worden sind. Es wäre unrichtig zu sagen, die Polizei hätte die Fälle nicht untersucht. Einige sehr wohl. Ich erwähne beispielsweise die Ermordung von vier Zwangsarbeitern in Kasan. Das ist von der Polizei auch untersucht worden, nach der Befreiung, muss man dazu sagen. Die Polizei hat auch eine Anzeige gemacht. Die Anzeige ist an die Staatsanwaltschaft gegangen. Die Staatsanwaltschaft hat das Ganze zum Volksgericht nach Linz gegangen. Das Volksgericht in Linz hat gegen den Gestapo-Leiter Hubert Hueber und hat ihn nach § 3 und 4, ich erwähne das bitte, denn der § 3 heißt Misshandlungen und der § 4 ist Verletzung der Menschenrechte, der Menschenwürde. Hubert Hueber, der Verantwortliche für die Verbrechen von 1942 bis 1945, ist tatsächlich verurteilt worden. 4,5 Jahre schwerer Kerker. Schwerer Kerker heißt also nach dem damaligen österreichischen Strafgesetz. Nur, der Unterschied ist jetzt der: Hubert Hueber hat sehr genau die österreichischen Gesetze gekannt. Während der Nazizeit hätte er nicht berufen können. Jetzt, unter den österreichischen Gesetzen, konnte er natürlich berufen und hat gegen die Verurteilung zu 4,5 Jahren Kerker Berufung erhoben. Das ist noch zum Oberlandesgericht Innsbruck gegangen und beim Oberlandesgericht Innsbruck ist er Anfang 1941 freigesprochen worden. Das ist ein Beispiel. Es gibt zuhauf Fälle ohne Freisprüche. Und diese Täter wurden nicht freigesprochen, sondern dann vom österreichischen Bundespräsidenten amnestiert. sodass mit Sicherheit in den Mitte der 50er Jahre kein Kriegsverbrecher, der nach dem Kriegsverbrecher, nach dem Gesetz, Kriegsverbrechergesetz soll es geheißen, verurteilt wurde. Das wurde übrigens dann im 57er Jahr ganz aufgehoben.
Geht das so? Ja. Ja, guten Abend. Zur Arbeit einer Schriftstellerin gehört es, hin und wieder Porträts zu schreiben. Fiktive und weniger fiktive. Die schöne Aufgabe, mit Worten ein Bild zu zeichnen, das einen ganz bestimmten Menschen lebendig werden lässt und ihm in der einen oder anderen Weise auch gerecht werden möchte. Noch nie aber sollte ich über jemanden schreiben, über den ich so wenig wusste und über den es so wenig zu wissen gibt, wie über Michail Katschenko. Auch diese Tatsache, das Nicht-Wissen-Können, ist eine mittelbare Folge der begangenen Untat. Die Auslöschung der Identität des Einzelnen, das Zunummern, wie Ernst Jandl es genannt hat. Das Entwurzeln, das Verschleppen und unkenntlich und beinahe ununterscheidbar machen der Opfer durch Hunger und Misshandlung sind Teilaspekte der monströsen Mordmaschinerie der Faschisten. Mit dem Mord ist das Auslöschen noch nicht abgeschlossen und findet seine Vollendung im Vergessen des Opfers, der Tat und der Täter. Eines jeden sein einziges Leben lautet der Titel eines Gedichtbandes des großen Lyrikers und DDR-Dissidenten Rainer Kunze. Er kam mir in den Sinn, weil er auf den Punkt bringt, was eben auch ein besonderes Merkmal unseres Lebens ist. Soweit wir wissen können, ist es unser einziges. Einen treffenderen und gleichzeitig ganz schlichten Hinweis auf dessen Einmaligkeit im wörtlichen und im übertragenen Sinn kann es wohl nicht geben. Und ganz egal, wie viele tausende Male es schon gesagt wurde und wie oft es noch gesagt werden wird müssen, nichts ist und bleibt unfassbarer und nichts schreit mehr zum Himmel, als dass wir imstande sind, einem von uns willentlich und mit Vorsatz dieses einzige Leben zu nehmen oder dabei gleichgültig zuzusehen, wie andere es tun. Geboren im Jahr des Beginns des Ersten Weltkriegs gestorben am Ende des zweiten. Zwei Orte, der erste ein unbekanntes Dorf in der Ukraine, in der Nähe der zweitgrößten Stadt des Landes, der zweite meine Heimatstadt Salzburg. Eine Nummer, ein Name immerhin, Michael Kautschenko. Nicht gerade viel, um einem Toten, einem Ermordeten die Ehre zu geben, indem man Wesentliches von ihm erzählt, wie es üblich ist bei Begräbnissen, Verabschiedungen und an Erinnerungstagen wie diesen. Wer einer war in seinem Leben, was er vermochte, was er erreichte, sich ersehnt hat. Welche Spuren er hinterlässt bei denen, die ihm nahe standen, was er liebte. Keine vergilbte Fotografie, keine schief auf den Kopf gesetzte Mütze eines noch jungen Mannes in einer Gruppe lachender Gleichaltriger, wo man sagen könnte, schau, der ist es, der mit den aufgekrempelten Ärmeln, der mit der Zigarette im Mundwinkel, der da so lässig auf eine Schaufel gestützt dasteht, oder der zweite von links, der lachend den Arm um dieses Mädchen legt, oder der ernsthafte junge Kerl im Anzug, das ist seine Hochzeit, sein Schulabschluss, und schau, sein neues Fahrrad. Kein glattes junges Mitzwanziger-Gesicht aus den Vorkriegsjahren mit Halstuch, kein Blick. Schüchtern, verlegen, selbstbewusst, ernst, so oder so oder so. Unverwechselbar für den, der genau genug hinsieht, im festen und berechtigten Vertrauen, dass dies ja ein jeder ist, der je ein Mensch war. Unverwechselbar und unwiederbringlich. War er vielleicht blond und blauäugig wie viele Ukrainer in noch jüngeren Jahren und noch nicht Misshandlung und Haft unterworfen? Vielleicht war er auch kräftig und muskulös. War er äußerlich also genau mit den Wunschattributen der selbsternannten Herrenmenschen ausgestattet, die seine Mörder werden sollten? Wo Lücken sind, so will es der menschliche Geist, macht sich die Fantasie an die Arbeit, ohne zu fragen, ob sie das soll oder darf. Ab wann verschwindet der derart Beschriebene in der Beschreibung und wird womöglich noch einmal begraben von Worten, die nichts anderes als Vermutungen als vermuten können. Geboren am 20. Februar 1914, 31-jährig, KZ-Häftling aus Dachau, Überlebender eines sogenannten Himmelfahrtskommandos, bei denen Zwangsarbeiter, Kriegsgefangenen und Lagerinsassen zum Schutt aufräumen, Bomben suchen und Entschärfen von Zeitzündern missbraucht wurden. Perfid wie alles, was die Nazis ihren Opfern antaten. Nicht wenige kamen dabei ums Leben. Vielleicht starb er, bevor auch nur eine der Hoffnungen, die er für sein Leben gehegt haben mag, sich erfüllt haben. Wir wissen nicht und werden nie wissen, welche es waren. Er starb, als es eigentlich schon vorbei war, am Tag der Befreiung Salzburgs durch die Truppen der 3. US-Infanteriedivision am 4. Mai 1945. Aber in den Köpfen und Herzen seiner Mörder, deren Namen man nicht kennt, war es nicht vorbei. Die schockierende Zahl der sogenannten Endphase-Verbrechen, die zwischen Jänner und Mai 1945 an Häftlingen, Zwangsarbeiterinnen und Widerständigen verübt worden waren, zeigt nicht zuletzt die mörderische Aggression gegen die drohende Erkenntnis, dass das tausendjährige Reich mitsamt seinem wahnhaften Verbrechertum endlich enden würde. Eine Aggression, die sich wie all die Jahre zuvor noch einmal in aller Entsetzlichkeit gegen Menschen richtete. Was aber bleibt nun aus der Fülle des Vermutbaren? Und da darf ich jetzt den Gerd Kerschbaum noch kurz zitieren. Im Dunkeln bleiben daher auch die Morde an den Ausländern, unter Anführungszeichen, Halina Staschko, Michael Kautschenko und Alexander Schastin, der offensichtlich am östlichen Stadtrand auf der Flucht durch Genickschuss ermordet wurde. Was aber ist aus den Mördern geworden? Wie viel Lebenszeit war ihnen noch vergönnt? Ich vermute, allerspätestens um die Jahreswende 1944-1945 gesellte sich auch bei Michael Kautschenko Hoffnung zur täglichen und allgegenwärtigen Todesangst. Hoffnung, aus all dem Unsagbaren hier doch noch lebend herauszukommen, nach Hause zu finden, einen Neuanfang machen zu können. Auch wenn die Jahre von Krieg und Gefangenschaft vielfach zählen, mit 31 ist man noch jung. Die Häftlinge wussten, dass die Tage der Nazis gezählt waren. Vermutlich wird auch Michail Katschenko gehofft haben. Mit jedem Tag vielleicht ein bisschen mehr. Und trotz allem, was er gesehen und erlitten haben mag. Er hat es nicht geschafft, hat seine Lieben und seine Heimat nicht mehr wiedergesehen. Dankeschön.
Kurz zur Entstehungsgeschichte des heutigen Festaktes. Am 26. Oktober gedenkt der KZ-Verband traditionellerweise den Opfern des Nationalsozialismus. Am 26. Oktober haben wir nach unserer Gedenkveranstaltung besprochen, unser Grab, das Grab des KZ-Verbandes, sollte doch ein Ehrengrab der Stadt Salzburg werden, haben dieses Anliegen an die Stadt herangetragen. Es wurde von der Stadt mit großer Zustimmung einstimmig in den jeweiligen Gremien beschlossen. Die Unterstützung von der Stadt hat ihren Ausgang genommen bei Bürgermeister Heinz Schaden, den ich heute entschuldigen darf. Er weilt im Ausland, er wäre gerne gekommen. An seiner Stelle wird die Stadt die Ehrenansprache in Person vom Gemeinderat Michael Manner halten, den ich hier sehr herzlich begrüßen darf, gemeinsam, und ich mache das für Schal, mit allen anderen politischen Vertretern und Vertreterinnen der Stadt Salzburg. Danke fürs Kommen, danke für Ihre, danke für eure Unterstützung. Ich möchte auch weiters begrüßen alle Vertreter der Zivilgesellschaft, die hier bei uns sind, allen voran unsere Freunde vom Komitee Stolpersteine, die seit Jahren die Denkarbeit in der Stadt Salzburg ganz wesentlich vorantreiben, die uns auch bei diesem Projekt sehr, sehr geholfen haben. Die besondere Begrüßung gilt aber natürlich den Verwandten der 11 Opfer, deren wir heute gedenken. Es war, ich gebe das zu, einer der größten Probleme in Vorbereitung dieser Veranstaltung, weil die Aktenlage sehr schwierig ist, weil über die Generationen durch Heiraten sich die Namen geändert haben. Das, was wir recherchieren konnten, haben wir versucht, so weit aufzubereiten, dass es auch historisch hier und stichfest ist. Ich freue mich besonders, dass Verwandte gekommen sind. Ich möchte begrüßen die Frau Elisabeth Schleindl, die Tochter von Anton Schubert, Angela Schleindl, die Enkelin von Anton Schubert. Ich möchte begrüßen pauschal, weil es heute sehr, sehr viele sind, die Familie Schalmoser. Und ich möchte begrüßen, ich hoffe, er ist schon hier, den Leopold Hock, der Enkel von Leopold Hock. Herzlich willkommen und danke fürs Kommen. Eine Veranstaltung wie diese funktioniert natürlich nicht ohne die vielen Unterstützer und Unterstützerinnen. Im Namen des KZ-Verbands möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim InfoZ der Stadt Salzburg, allen voran beim Charlie Schupfer, der uns ganz, ganz wesentlich geholfen hat. Ich möchte mich auch bei der Stadt Salzburg bedanken, bei der Friedhofsverwaltung, die uns hier den Rahmen aufbereitet hat. Auch das ist eine große Hilfe, was man nicht so weit, so ohne weiteres auf den ersten Blick sieht. Ich möchte mich weiters bedanken, er steht hier links, dem Vertreter des Stadtarchivs, der uns wissenschaftlich, aber auch manuell sehr viel geholfen hat, die ganzen Bilder aufzutreiben, zu restaurieren und so weit aufzubereiten, dass man sie auch verwenden kann, Thomas Weidenholzer. Und last but not least, wer dann noch den Ablauf des Festaktes ganz kurz sagen, möchte ich mich bei zwei Künstlern bedanken, die uns zur Seite stehen. Sie werden aus Urteilen, aus Gestapo-Berichten und aus Abschiedsbriefen lesen. Das ist die Elisabeth Mellhiebel, Schauspielerin, hier zu meiner Rechten, und der Markus Grüner, künstlerischer Leiter der Arg Kultur. Danke für Ihre Unterstützung und danke fürs Kommen. Der Demokratische Chor Braunau, auch an euch herzlichen Dank, wird uns bei diesem Festakt musikalisch unterstützen, wird die musikalische Umrahmung bieten. Ich möchte ganz kurz noch den Ablauf jetzt schildern. Der Demokratische Chor wird uns in die Veranstaltung einstimmen. Dann wird der Obmann des Salzburger KZ-Verbands, der Josef Enzendorfer, einen kurzen historischen Abriss zu dem, was in den Jahren 1942, 43, aber auch davor passiert ist, Ihnen darlegen. Und wir werden dann, wie eben gesagt, von der Elisabeth und von Markus einige Zeitdokumente hören, aus den Urteilen, auch aus den zynischen Briefen der Gauleitung an die Hinterbliebenen der Verurteilten, damit man sich noch einmal ein authentisches Bild machen kann, wie diese Zeit gelaufen ist, mit welcher unglaublichen Brutalität damals mit Menschen umgegangen worden ist. In Anschluss daran wird Gemeinderat Michael Wanner für die Stadt Salzburg Festansprache halten. Und wir haben dann, der Demokratische Chor wird uns dann noch zum Ende geleiten, wir haben dann die Gelegenheit, wer von Ihnen will, wir haben Rote Nelken vorbereitet, diese auch persönlich beim Grab der 6 Opfer in dem Grab hinter mir auch auch niederzulegen. Die Nelken stehen dann auf der Seite des nun zum Ehrengrab erklärten Grabes des KZ-Verbandes. Vielleicht zum Abschluss noch einen ganz persönlichen Gedanken von mir. Ich habe heute Vormittag ein Gespräch gehabt mit einem Flüchtling aus Chile, der in den 1970er Jahren nach Österreich gekommen ist, der inzwischen in Österreich längst angekommen ist, aufgenommen worden ist und der nur wissend genickt hat, wie ich ihm von dem heutigen Nachmittag erzählt habe, und der gesagt hat, ja, so war das bei uns in den 1970er Jahren. Und wenn wir heute oder morgen den Fernseher aufdrehen, dann kommen wieder die Bilder von Menschen, die enthauptet werden von einer unglaublichen Brutalität, von einer unglaublichen Grausamkeit. Und ich möchte diesen Tag auch so verstanden wissen als Verantwortung unsererseits, als Verantwortung der Stadt Salzburg, als Verantwortung Österreichs, dass wir heute den Menschen Schutz und Hilfe bieten, die sie brauchen, so wie die Elfe sie damals auch gebraucht hätten. Dankeschön.
Freundinnen, liebe Vertreter der Stadt, des Gemeinderates und natürlich die Verwandten der hingerichteten Widerstandskämpfer aus Salzburg. Der Salzburger KZ-Verband ist natürlich sehr froh, dass die Stadt das Grabmal des KZ-Verbandes für die 6 hingerichteten Widerstandskämpfer als Ehrengrab übernimmt. Dadurch ist dieser Gedenkort langfristig abgesichert. Dafür bedankt sich der KZ-Verband beim Gemeinderat, beim Kulturausschuss und beim Herrn Bürgermeister. 70 Jahre nach dem Ende der Nazi-Herrschaft ist dies, wenn auch ein bisschen verspätet, ein Zeichen für die Anerkennung jener Frauen und Männer, die in Widerstand gegen das Nazisystem aus dieser Stadt leisteten. Der Salzburger KZ-Verband veranlasste im Dezember 1952, dass die Leichname von 11 Salzburger Widerstandskämpfern, die in München-Stadelheim 1943 enthauptet wurden und im Forstfriedhof München-Perlach bestattet wurden, nach Salzburg überführt wurden. 5 der Hingerichteten, die Tafeln sind hier, Franz Aschenberger, Josef Heidiger, Heidinger, Rudolf Hartl und Leopold Hock und Josef Thalhammer wurden in Einzel- und Familiengräber sowohl hier am Kommunalfriedhof als auch im Friedhof in Knigl begraben. Für die 6 anderen wurde dieses Sammelgrab geschaffen. Die Widerstandskämpfer gehörten der illegalen KPÖ-Gruppe an, die im Land Salzburg so circa 200 bis 300 Personen umfasste. Die Gruppe reichte vom Hackenbuch in Emviertel bis nach Uttendorf in Pinzgau. Nach ihrer Aufdeckung durch einen Spitzel wurden zahlreiche hingerichtet oder in KZ ermordet. Viele verschwanden bis zur Befreiung in Zuchthäusern und Konzentrationslagern. Allein am 30.07.1943, einer der schwärzesten Tage des Salzburger Widerstands, wurden in München-Stadelheim 4 Personen auf einmal hingerichtet. Heinrich Auer, Rudolf Smolnik und Josef Wartinger, die in diesem Grab liegen, und Leopold Hock. Der Terror des NS-Regimes zeigte sich aber auch am Beispiel von 7 Salzburger Widerstandskämpferinnen. Rosa Bärmoser, übrigens die Schwester von Karl Schwallmoser, der enthauptet wurde, Maria Bomberger, Anna Fraueneder, Anna Brehauser, Anna Reindl, der ihr Mann übrigens auch 1943 in Stadelheim geköpft wurde, Marianne Innerberger und Josef Lindendorfer, die übrigens aus Hallein, wurden direkt nach ihrer Einvernahme bei der Gestapo nach ein paar Tagen in Salzburg direkt nach Auschwitz geschickt, wo sie bereits zwischen September 1942 und Dezember 1942 ermordet wurden, bevor ihre Verwandten oder Männer überhaupt verurteilt worden sind und hingerichtet wurden. Sie waren einen der ersten Opfer dieses Nazisystems in Salzburg. Noch ein paar Worte zu den 6 Hingerichteten in diesem Grab. Auer Heinrich war ein geborener Maxianer, 1909 geboren, Heizer im städtischen Gaswerk, war Leiter der Literaturstelle der KPÖ, die Schulungsbriefe verfasste und an die einzelnen Mitglieder verteilte. Er wurde im Jänner 1942 verhaftet. Nach tagelanger Folter kam er ins KZ Dachau, von dort wieder nach Salzburg zum Volksgerichtshof und wurde am 6.4.1943 zum Tode verurteilt. Und am 30.07. diesen berüchtigten Tag im Stadelheim hingerichtet. Franz Pöttinger, 1907 geboren, war ab 1938 Bauarbeiter, Telegrafenbauarbeiter bei der Deutschen Reichspost in Salzburg. Er gehörte von 1941 an der Widerstandsgruppe an, war einer der berätesten Sammler für Geld für die Rote Hilfe. Was ihn das begünstigt hat, war, dass er im Weiserhof gewohnt hat, den es heute noch gibt, der damals eins der Zentren der Salzburger Arbeiter und Eisenbahner war. Er wurde ebenfalls am 7.4.1942 verhaftet, am 3.11. in Salzburg zum Tode verurteilt und am 19.4.1943 in Stadelheim enthauptet. Zu Karl Schallmoser. Karl Schallmoser ist in der Nähe von Mattighofen geboren. Er war verheiratet, hatte ein Kind. Wohnte bei seiner Verhaftung in Bergheim-Lengfelden in einem Bauernhof mit seiner Familie, war vom Beruf Maurerpolier, war schon vor 34 aktiver Gewerkschaftler, trat nach dem Februar 34 der KPÖ bei, gehörte der illegalen Landesleitung an, wurde am 27. Jänner 1942 verhaftet, am 6.4.1943 vom Volksgerichtshof in Salzburg zum Tode verurteilt und am 22. Juli hingerichtet. Anton Schubert, Verwandte sind ebenfalls da, Gott sei Dank, geboren 1910, verheiratet, war Elektroingenieur und Gewerbefachlehrer. Seine ganze Familie, sowohl sein Vater als auch sein Bruder Richard, waren schon vor 34 in der Arbeiterbewegung tätig, in der Sozialdemokratie, im Schutzbund und in den Arbeitersportvereinen Itzel in Knigl. Nach 38 wurde er Mitglied der KPÖ, wie sein Bruder Richard. Er war einer der Zentralfiguren des Widerstandes. Er gründete die Kniegler-Gruppe der KPÖ, aber er organisierte auch die Eisenbahnergruppe, die mit 50 Personen eine der größten Widerstandsgruppen in Westösterreich war. Ab Mitte 1940 war er der Leiter der illegalen KPÖ. Er wurde am 17. Jänner 1942 verhaftet, am 14.04.1943 in Salzburg zum Tode verurteilt und am 22.07. genau dasselbe Datum wie Karl Schalmoser in München-Stadelheim enthauptet. Rudolf Smolnik, geboren 1902 in Thomasreuth, dieses Bezirk Vöcklabruck, seit 1922 in Salzburg, lebend, war verheiratet, war Kaufmann und Radiotechniker, hatte ein kleines Geschäft, leitete die Max-Kleiner-Gruppe der KPÖ. Er wurde am 24.02.1942 verhaftet, am 3.03.1943 zum Tode verurteilt und am 30.07.1943 hingerichtet. Josef Wartinger, 1897 in der Nähe von Linz geboren, verheiratet, eine der Zentralfiguren der Itzlinger Arbeiterbewegung. Er war vor 34 Funktionär der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, Funktionär der Freien Gewerkschaft, der Bauarbeitergewerkschaft, weil er Baupolier war, und der Leiter des Republikanischen Schutzbundes in Itzling. Nach 34 war er ein führendes Mitglied der Revolutionären Sozialisten. Nach 1939 trat er der KPÖ bei und wurde der Leiter der Itzlinger Gruppe. Am 10.02.1942 wurde er von der Gestapo verhaftet und am 3.03.1943 zum Tode verurteilt in Salzburg und am 30.07. hingerichtet. Liebe Freunde und liebe Freundinnen, gerade die letzten anderthalb Jahre haben gezeigt, dass Symbole natürlich Anreiz geben für Leute, die mit den Werten dieser Widerstandskämpfer wenig gemeinsam haben. Ich spreche da die Schmierereien bei den Stolpersteinen an, die Zerstörung des Euthanasiedenkmals, das zweimalige Beschmieren des Gedenksteines für alle Opfer des Faschismus hier am Kommunalfriedhof oder die Beschädigung an der jüdischen Kultusgemeinde, am Davidstern und so weiter. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen und den Opfern wieder ein Gesicht geben in dieser Stadt. Es sind nicht Unbekannte, wir kennen diese Leute, die wirklich Widerstand leisten. Ich glaube, wir müssen ein Bild des Positiven dieser Widerstandskämpfer zeichnen und darbringen. Und dies ist ein Zeichen dieser Darstellung, dieser Grabstätte, genauso wie die Stolpersteine und alle anderen Mahnmale. Das sind wir uns selber und den Leuten, die für unsere Freiheit das Leben ließen, das sind wir ihnen schuldig. Danke.
Vor dem Krieg,
vor dem Allgemeinen.
alle Eheleute, die klagten über mich, wenn Hunger, böse Seuch und ihre Nöte, von Freund und Feind ins Grab, versammelten zu dir zum Ehrentreten, von einer Leiche auf, was hilft mir Kron und Land und Gold und Ehre, die könnten mich nicht freuen. Leider kein und ich begehre, nicht schuld daran zu sein.
Aus dem Todesurteil des Holzgerichts gegen Josef Heidinger und Franz Aschenberger aus Salzburg wegen Vorbereitung zum Hochverrat, 3. November 1942. In der Strafsache gegen den Oberbergmann der Reichsbahn Josef Heidinger aus Salzburg-Niegel, geboren am 15. Februar 1988 in Pöndorf, und den Reichsbahnschaffner Franz Aschenberger aus Salzburg, geboren am 11. Juli 1898 in Lohnburg, Bezirk Ried. Beide zurzeit in dieser Sache in gerichtlicher Untersuchungshaft wegen Vorbereitung zum Hochverrat, hat der Volksgerichtshof 2. Senat für recht erkannt. Die Angeklagten Heidinger und Aschenberger haben als Reichsbeamte bis zum Januar 1942 in Funktionärsstellungen den kommunistischen Hochverrat vorbereitet und werden daher jeder zum Tode und zum dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Im Juli oder August 1940 wurde der Angeklagte Heidinger Mitglied der KPÖ, was er unter regelmäßiger Zahlung des Monatsbeitrags von einer Reichsmark bis zu seiner Verhaftung im Januar 1942 blieb. Mitte 1940 suchte der politische Leiter der KPÖ im Land Salzburg, Ofner, auch Heidinger auf, unterrichtete ihn über die Arbeiten der KPÖ und beauftragte ihn mit der Gründung einer kommunistischen Ortsgruppe aus Eisenbahnern. Heidinger gründete auch alsbald eine solche Gruppe. Das Anwachsen der von Heidinger geführten Eisenbahnerorganisation veranlasste, nachdem auch der im Fahrdienst der Reichsbahn beschäftigte Mitangeklagte Aschenberger im Juli 1940 seine Mitarbeit zugesagt hatte, die Landesleitung Salzburg diese Gruppe zu einem ständigen Untergebiet der Reichsbahn zu erklären. In mehreren von Ofner und Schubert geleiteten, wiederholt in der Wohnung des Heidingers stattfindenden Besprechungen, wurden die künftige Arbeit und die Besetzung der Funktionen im Untergebiet erörtert. Heidinger wurde gegen Ende 1940 mit der politischen Leitung betraut, Aschenberger im Januar 1941 zum Untergebietskassier ernannt. Beide blieben daneben Leiter der von ihnen geführten Reichsbahnwerkstätten und Reichsbahnfahrdienste. Nach dieser Gliederung arbeitete der kommunistische Apparat von etwa 1941 ab, nachdem im April 1941 die neben den Untergebietsbesprechungen einherlaufenden Einigungsverhandlungen mit den revolutionären Sozialisten endgültig gescheitert waren. Heidinger hatte seine Funktion bis zur Festnahme am 17. Januar 1942 inne. Beide Angeklagte waren über Jahrzehnte Mitglieder der SPÖ und der Eisenbahnergewerkschaft. Wie gerichtsbekannt wurden die Mitglieder der SPÖ und der Gewerkschaft politisch sehr intensiv geschult. Insbesondere wurden sie, als sich die KPÖ in Österreich ausbreitete, vor allem auch unter den Eisenbahnern immer mehr Boden gewann, über die Ziele der KPÖ und ihre Umsturzpläne eingehend aufgeklärt, um so den erfolgreichen kommunistischen Propaganda Einhalt zu tun. Die beiden Angeklagten, die schon 20 Jahre lang Beamte auf Lebenszeit sind und als Oberwerkmeister und Zugschaffner bei der Reichsbahn gehobene Positionen ausüben, sind auch intelligent genug, um sich über die politischen Folgen ihrer kommunistischen Tätigkeit im Klaren gewesen zu sein. Sie waren sich während ihrer gesamten illegalen kommunistischen Betätigung vom Sommer 1940 bis zum Januar 1942 bewusst, dass die KPÖ, die Weltrevolution und die Diktatur des Proletariats auf dem Weg des Verfassungs- und Gebietshochverrats zu erreichen strebte und dass sie dieses Ziel förderten. Sie waren beide gehobene Funktionäre, Heidinger politischer Leiter, Aschenberger Untergebietskassier. Sie hatten mit ihrer Werbung Erfolge, die sich einmal mehr sehr gefährlich auswirken konnten, dass sie zuletzt 40 bis 50 Mitglieder allein in der lebenswichtigen Verkehrszentrale der Reichsbahn geworben hatten. Sie waren Reichsbeamte, die den Treueeid auf den Führer geleistet hatten und trotzdem der kämpfenden Front in den Rücken gefallen sind. Etwaige persönliche Milderungsgründe konnten demgegenüber nicht ins Gewicht fallen. Beide Angeklagten haben Leben und Ehre verwirkt.
Gestapo-Bericht vom 20. April 1942. Rudolf Smolik ist im Jänner 1940 durch den kommunistischen Parteigänger Alois Auer, Eisenbahnbediensteter aus Lamprechtshausen, zur KP geworben worden. Nach Angabe des Hofkirchner hat Smolik bereits im Jahre 1940 ein KP-Mitglied kassiert und die Beiträge abgeführt. Im November 1940, zum Zeitpunkt des Abganges des Hofkirchner nach Niederbayern, hat Smolik die Leitung der KP-Ortsgruppe Max Glahn übernommen und bis zu seiner Festnahme am 24. Februar 1942 geführt. Er setzte Franz Hager als Kassier ein und hat die von der Ortsgruppe aufgebrachten Mitgliedsbeiträge in der Höhe von etwa 13 bis 14 Reichsmark allmonatlich zunächst an einen ihm namentlich bekannten Funktionär und ab Oktober 1941 an den Ortsgruppenleiter von Kasern, Randak, abgeführt. Darstellung von Josef Schorn betreffend Aufdeckung und Verfolgung der KP-Zellen in Salzburg. Salzburger Nachrichten vom 17. März 1988. Noch ehe alle Mitglieder der illegalen KP-Zellen Salzburgs abgeurteilt waren, griff sich die Gestapo die Frauen mehrerer Angeklagter. Ihnen wurde zum Vorwurf gemacht, die hochverräterischen Delikte ihrer Männer nicht den Behörden gemeldet, ihre Ehegatten nicht denunziert zu haben. Marianne Innerberger etwa wird mit mehreren anderen Salzburgerinnen, alles Frauen von führenden Gruppenmitgliedern, schon Mitte des Jahres 1942 ins Vernichtungslager Auschwitz verschleppt. Innerberger, Anna Reindl, Maria Bumberger und Anna Prähauser kehren nicht mehr in die Heimat zurück. Marianne Innerberger stirbt, gerade 41 Jahre alt, 3 Tage vor Bumberger in Auschwitz. Ihr Mann wird am 19. Februar 1943 wegen Vorbereitung zum Hochverrat zum Tode verurteilt. Überlebt die Konzentrationslager Dachau und Sachsenhausen und wird später im letzten Augenblick begnadigt.
Berg ihrer Hände.
geschmiedet von den Genossen und angelegt den Genossen. Und ehe er dies begriff es auch nicht. Doch Dichter wuchsen die Werke, er sah es vom Weg aus. Schornstein an Schornstein, und da es am Morgen war, denn man führt sie am Morgen hinaus.
Aus dem Schreiben des Reichsstatthalters in Salzburg, Gauleiter Gustav Adolf Scheel, der übrigens bis 1979 in Hamburg als Arzt gelebt hat, an Therese Hock, betreffend ihrer zum Tod verurteilten Mann Leopold Hock aus Kasa, 30. April 1943. Sehr verehrte Frau Hock, Ihren Brief habe ich soeben erhalten. Sie verkennen etwas die Sachlage. Ihr Mann hat sich dem Kommunismus angeschlossen und dabei allem, was wir lieben, die Todfeindschaft erklärt. Die Kommunisten beabsichtigen alles, was nationalsozialistisch ist, umzubringen, die Familien zu zerstören und alles, was deutsch ist, auszutilgen. Ihr Mann ist mehr oder weniger bewusst in der Front derer gestanden, die unseren Soldaten den sicheren Tod wünschen. Die deutschen Gesetze sehen für solche Vergehen mit Recht die Todesstrafe vor. Ich habe mich jedoch außerordentlich warm für Ihren Mann eingesetzt, mit Rücksicht darauf, dass er sich in der letzten Zeit zurückgezogen hat und auch mit der Rücksicht darauf, dass Sie auf mich einen guten Eindruck machten. Wenn einige bisher hingerichtet wurden, so bedeutet das noch nichts für das Leben Ihres Mannes. Nach Ansicht des Reichsjustizministers waren diese Fälle nicht zu begnadigen. Ich darf Sie also ruhig bitten, noch Hoffnung zu haben. Natürlich ist das derzeitige Schicksal für Sie und Ihren Mann sehr hart. Ich darf Ihnen aber versichern, dass er nicht gequält wird, so wie dies bei den Kommunisten in jedem Falle eine Selbstverständlichkeit ist. Es ist natürlich nicht leicht zu sagen, Sie mögen tapfer sein. Ich möchte Sie aber doch noch einmal für Ihr Kind darum bitten.
Abschiedsbrief des zum Tode verurteilten Anton Schubert aus dem Strafgefängnis München-Stadelheim, 22. Juli 1943. Lieber Bruder und Schwägerin, nun muss ich mich auch bei euch von dieser Welt verabschieden. Wenn ihr meine Zeilen erhaltet, so habe ich auf dieser Welt schon ausgedient. Mein irdisches Leiden nimmt heute um 6 Uhr ein Ende. Ich scheide mit ruhigem Gewissen von dieser Welt. Möge es euch gegönnt sein, den Krieg zu überleben, und möge euch eine glücklichere Zukunft noch beschieden sein. Eine Bitte habe ich an dich, lieber Bruder, und besonders du, liebe Schwägerin, die du ja am nächsten bei meiner lieben Frau bist. Tröste meine Liebsten und unterstütze sie, was in deiner Macht steht. Ihr müsst euch gegenseitig Trost und Stütze sein. Ihr seid ja nicht die Einzigen, von denen dieser Krieg Opfer fordert. Und ihr werdet auch stark genug sein, diese Opfer zu ertragen. Unser Leiden ist bald vorüber. Für euch dauerte es doch euer ganzes Leben. Vertragt euch wie bisher und macht euch das Leben so angenehm, als es euch möglich ist. Meine arme, liebe Maus braucht jetzt eine starke Stütze. Und die erbitte ich von dir, liebe Schwägerin. Auch für meine lieben Kinder. Mein armes Liesbetter wird vergebens auf ihren Papa warten. Nun seid zum letzten Mal gegrüßt und geküsst von eurem Toni. Auch Erika habe ich nicht vergessen. Grüßt mir auch alle Bekannten. Zum letzten Mal recht herzlich.
Sehr geehrte Damen und Herren, aber vor allem geschätzte Hinterbliebene, der Widerstandskämpfer nach diesen Lesungen fällt es sehr schwer, nach diesen zynischen Berichten jetzt noch Worte zu finden. Ich darf Sie aber recht herzlich im Namen der Stadt Salzburg und aller Gemeinderäte, die hier auch vertreten sind, recht herzlich zu dieser Gedenkfeier begrüßen. Wir übernehmen heute, und das mit einstimmigem Beschluss der Stadt Salzburg, die Gräber oder das Grab des KZ-Verbandes als Ehrengrab in die Stadt Salzburg. Und es gilt zum Gedenken an die vom Volksgerichtshof verurteilten und in München hingerichteten Widerstandskämpfer. Sie sehen sie hier, wir haben es heute schon gehört, es sind nicht nur Namen, es sind auch Gesichter. Diese 11 wurden im Jahr 1950 in München am Friedhof München-Perla exhumiert. 5 von ihnen konnten in Familiengräbern ihre letzte Ruhestätte finden. Die anderen 6 sind hier im Grab des KZ-Verbandes beerdigt. Ich glaube aber, es sind nicht nur diese 11, denen wir heute gedenken, sondern es sind alle im Widerstand umgekommenen und ermordeten und hingerichteten Personen und Widerstandskämpfer, denen wir heute mitgedenken. Vor genau 70 Jahren, nämlich heute um 23.01 Uhr, hat die deutsche Wehrmacht die bedingungslose Kapitulation ausgerufen. Damit war einer der grausamsten und verlustreichsten Kriege, nämlich der Zweite Weltkrieg, zu Ende. Und mit ihm die nationalsozialistische Herrschaft, deren Vernichtungswillen alles bisher Gekannte in den Schatten stellte. Die unzähligen Toten sind unvergessen. Ich habe mir für Salzburg Salzburg eine Straße herausgesucht, die Linzergasse. Sie werden in der Linzergasse 12 Steine finden, 12 Stolpersteine, die dem Gewaltopfern einen Namen geben. Und diese 12 sind in 7 Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft hingerichtet worden. Nur allein in der Linzergasse, da sind keine Plätzegassen daneben. Das war nur die Linzergasse alleine. In keiner Epoche in dieser Geschichte der Stadt Salzburg, aber natürlich auch Europas, war es so leicht und man konnte so schnell zum Opfer von Gewalt werden, als das in den Jahren der Nazi-Herrschaft war. Und trotzdem, aber wahrscheinlich gerade aus diesem Grund, hat die Mehrheit geschwiegen. Man ließ Taten zu. Man ließ Taten. Und der eine oder andere beteiligte sich auch daran. Dieses Handeln war in der Gesellschaft tief verwurzelt und wird heute in vielen Fällen auch noch nicht wirklich wahrgenommen. Umso mehr verdient es der Aufmerksamkeit und der Achtung, dass es zur damaligen Zeit Menschen gab, die dem Unrechtsregime sich entgegenstellten, es verweigerten und Zivilcourage bewiesen. In den kommunistischen Zellen, wie wir zuerst schon gehört haben, zu arbeiten, hieß sich gegen das Regime zu stellen, hieß ständig in Angst zu leben und ständig auf der Hut zu sein. Das Verbreiten politischer Schriften, die Unterstützung von Angehörigen politisch Verfolgter oder das Werben von Mitgliedern, wie wir es gerade vor eben gehört haben, war für die NS-Justiz Vorbereitung zum Hochverrat, war Wehrkraftzersetzung, wurde mit dem Tode bedroht oder auch bestraft. Wir gedenken hier 11 Salzburger Opfer und haben im Hintergrund alle, die unter diesem Regime gelitten haben bzw. gestorben sind und umgebracht wurden. Es liegt an uns und dieser Umstand verpflichtet uns, Augen und Mund nicht zu verschließen, wenn menschenverachtende Nazi-Ideologie aufkeimt. Und wir müssen in allen Bereichen des Lebens unmissverständlich dazu Stellung nehmen. Ein Zitat von Fritz Messner, den wortgewaltigen Querschläger in den gestrigen SN. Ich glaube, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Die Stadt Salzburg setzt ein Zeichen und übernimmt das Grabdenkmal des KZ-Verbandes als Ehrengrab in die Stadt Salzburg. Und drückt damit den Respekt, den Dank an jene aus, die ihr Engagement für die Freiheit Österreichs mit dem Leben bezahlt haben. Ich verneige mich vor den Widerstandskämpfern.
Darauf verbieten. Es gibt eine neue Gedenktafel am Grab, auch eine Erklärungstafel. Diese zu enthüllen. Thank you.
Dankeschön an den demokratischen Chor. Wir haben für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wer will, rote Nelken vorbereitet, die man beim Grab der Stadt Salzburg, beim Ehrengrab der Stadt Salzburg niederlegen kann. Danke fürs Kommen.
Termitinitus.org